Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zur 43. Folge vom Geldtipp-Podcast, eurem und unserem Podcast rund um kluge Geldanlagen und finanzielle Freiheiten, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Heute sprechen wir aus aktuellem Anlass über offene Immobilienfonds. Ralf, warum gibt's da gerade Aufregung um offene Immobilienfonds?
Es gab eine massive Abwertung beim Uni-Immo-Wohn, ZBI, Stefanie. Das war ein Donnerschlag, so schrieb es jedenfalls die Börsenzeitung. Und zu einem Überfluss: Anleger können nicht mal gleich verkaufen, denn beim Uni-Immo gibt es eine Sperrfrist und eine Kündigungsfrist. Jetzt sag du doch mal, was war denn da passiert? Warum steht eine vermeintlich langweilige Anlageklasse in den Schlagzeilen der Finanzberichterstattung?
Eine schöne Frage. Beim Uni-Immo ZBI handelt es sich um einen Wohnimmobilienfonds. Das ist ein relativ seltenes Produkt auf dem deutschen Markt. Dieser Fonds hat in rund 1000 Wohngebäude investiert und er hat diese Wohngebäude gekauft, als die Zinsen auf ihrem Höhepunkt waren. Und er muss nun um 17% abwerten. Und wie sich die Zinswende auf die Immobilien auswirkt, haben wir ja bereits in Folge 7 sozusagen am Einzelinvestment beschrieben. Und diese Problematik trifft natürlich auch einen Fonds in entsprechender Weise. Das ist übertragbar. Die Folgen sind nicht sonderlich günstig. Viele Anleger meiden deshalb ja auch im Moment Immobilien. Und natürlich hat das Ganze auch Auswirkungen auf die Fonds. Deshalb leidet im Moment nicht nur der Uni-Immo-ZBI, komplizierter Name, unter Wertberichtigung, sondern auch andere Fonds müssen abwerten. Erstes Learning für mich aus dem heutigen Podcast ist: offene Immobilienfonds sind keine wertstabile Anlage.
Richtig, Stefanie. Auch andere Immobiliensegmente stehen ja unter Druck. Also das Homeoffice zum Beispiel macht den Büromärkten wirklich zu schaffen. Und die Online-Händler dem Einzelhandel, insbesondere ja in den Innenstädten. Und die Europäische Versicherungsaufsicht, die macht sich bereits jetzt Sorgen, weil die Versicherer hohe Immobilienbestände als Anlage halten und diese wiederum jetzt im Wert sinken. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was genau sind eigentlich offene Immobilienfonds, diese OIFs?
Also offene Immobilienfonds oder wie du sie abkürzt, OIFs, investieren in eine breite Palette von Immobilien. Das können Gewerbeimmobilien sein, wie Bürogebäude beispielsweise oder auch Einkaufszentren, aber es können eben auch Wohnimmobilien sein. Anleger kaufen Anteile an diesen Fonds und profitieren von den Mieteinnahmen, aber auch von den Wertsteigerungen der Immobilien. Immerhin 130 Milliarden Euro haben Privatanleger in diese Fondsklasse gesteckt. Was macht denn diese Klasse so beliebt, Ralf?
Da gibt's mehrere Gründe, Stefanie. Erstens sind offene Immobilienfonds deutlich liquider als Direktinvestitionen in Immobilien, klar. Anleger können ihre Anteile unter Beachtung bestimmter Mindesthaltedauern und Kündigungsfristen in der Regel relativ einfach verkaufen. Es gibt eben einen Markt dafür. Zweitens bieten sie über längere Zeiträume stabile und regelmäßige Erträge durch Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung. Gibt's noch weitere Vorteile? Kennst du noch welche, Stefanie?
Ja, mir fällt noch ein, dass durch die breite Streuung über verschiedene Immobilienarten und auch geografische Regionen das Anlagerisiko erheblich reduziert werden kann. Man selbst als Privatanleger kann ja vielleicht ein oder zwei Immobilien kaufen, die sind aber dann an einem Standort. Das kann man durch offene Immobilienfonds ein bisschen erweitern. Deshalb ist Diversifikation hier wieder mal das Stichwort, haben wir schon häufiger besprochen. Mutter des Anlageerfolgs nennen es manche Leute. Das bedeutet halt, dass der Ausfall oder die Wertminderung einer einzelnen Immobilie das Gesamtportfolio nicht so stark beeinträchtigt. Während wenn man nur eine Immobilie hat und die verliert am Wert, hat man natürlich ein Problem. Jetzt haben wir einige Vorteile genannt, aber in der Vergangenheit, wie haben sich denn die Renditen von OEFs entwickelt?
Ja, historisch gesehen lagen die Renditen von OEFs vor der Finanzkrise, also vor dem Jahr 2008, oft zwischen 4% und 6% pro Jahr. In besonders guten Jahren erreichten sie sogar Spitzenwerte von bis zu 7%. Aber nach der Finanzkrise sind die Renditen dann gesunken und haben sich eingependelt, meist so zwischen 2 und 3% pro Jahr. Das klingt ja erstmal nach einer soliden, wenn auch nicht gerade überragenden Rendite. Welche Risiken außer den bereits zu Anfang genannten sind mit offenen Immobilienfonds denn noch verbunden, Stefanie?
Da gibt es einige Risiken. Erstens die Marktrisiken. Wirtschaftliche Problemphasen, wie zum Beispiel die, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, können die Mieteinnahmen und die Immobilienwerte stark beeinflussen. Zweitens, das, was wir gerade sehen, Liquiditätsrisiken. In Krisenzeiten können vermehrt Rückgaben erfolgen und damit die Liquidität des Fonds stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und drittens, regulatorische Risiken. Strengere Vorschriften können die Flexibilität des Fondsmanagers einschränken und auch zusätzliche Kosten verursachen. Ralf, fallen denen auch weitere Risiken ein, die Anleger im Auge behalten sollten, wenn sie in offene Immobilienfonds investieren?
Ja, durchaus. Also neben den bereits von uns jetzt genannten, von dir gerade insbesondere genannten, sollten Anleger unbedingt die Zinsrisiken beachten. Wir wissen, dass steigende Zinsen die Finanzierungskosten erhöhen und damit die Renditen eines Fonds, einer Immobilie schmälern. Und zudem könnten politische und wirtschaftliche Unsicherheiten die Immobilienmärkte negativ beeinflussen. Was würdest du unseren Zuhörern denn empfehlen, die in offene Immobilienfonds investiert haben?
Pauschale Ratschläge sind wie immer schwierig. Auf jeden Fall falsch finde ich, wenn man jetzt Hals über Kopf aussteigt oder versucht auszusteigen. Es ist aber wichtig, sich der Risiken nochmal bewusst zu werden und die verschiedenen Fonds, die man besitzt, genau zu prüfen. Also schauen Sie sich die Performance der vergangenen Jahre an. Achten Sie auf die Art der investierten Immobilien und auch die geografische Streuung. Und vergessen Sie nicht, die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Liquiditätsfristen zu berücksichtigen. Zudem sollten Sie sich die Seiten der Ratingagenturen anschauen. Die Ratingagentur Scope hat gerade von 21 offenen Immobilienfonds 11 herabgestuft und nur einen heraufgestuft. Das ist schon ein Warnzeichen für die gesamte Branche. Wer in Not ist, also wer Geld braucht, kann versuchen, seine Anteile über die Börse zu verkaufen. Dann muss man sich aber bewusst sein, dass man auf jeden Fall einen Abschlag erleidet. Und die können zum Teil, je nach Tagesform, relativ hoch sein. Im schlimmsten Fall bis zu 50% unter dem offiziellen Rücknahmepreis, den die Gesellschaft zahlen würde. Und dazu kommen natürlich auch noch die Kosten für den Broker, der die Order ausführt. Ralf, was tun denn jetzt die erfolgreichen Emittenten, um in diesem zugegebenen herausfordernden Marktumfeld zu bestehen?
Ja, Stefanie, das, was gute Anbieter im Grunde immer tun, sie setzen auf Diversifikation und konservative Bewertungsansätze. Dann investieren sie in Core-Immobilien, also Herzstücke sozusagen, also oder Kernimmobilien, in attraktiven Lagen. Und sie sichern sich langfristige Mietverträge. Außerdem nutzen sie erweiterte Möglichkeiten zur Investition in erneuerbare Energien, beispielsweise um zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen und um das Risiko zu senken und eben auch nachhaltiger zu agieren. Ja, welche Anbieter sind denn aktuell die größten und erfolgreichsten, Stefanie?
Der Markt für offene Immobilienfonds ist global sehr groß und in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Zu den erfolgreichsten Anbietern hierzulande zählen beispielsweise die Deka Immobilien, die Union Investment, der House Invest von Commerzreal. Diese Fonds verwalten jeweils Milliarden von Vermögenswerten und sind bei Anlegern sehr beliebt. Aber im Unimo Wohnen ZBI zeigt, dass selbst ein guter Name nicht davor schützt, dass es zu Problemen kommt und auch die Erfahrung eines Fondsmanagers nicht. Ralf, und das ist ja nicht das erste Mal, dass ein offener Immobilienfonds Probleme bekommt. Erinnerst du dich noch an alte Fälle?
Ja, ist völlig richtig, was du da sagst. Klar, in den Jahren nach der Finanzkrise 2008, Auch damals galten OIFs schon als gut verzinste Parkstation für kurzfristig anzulegende Gelder. Dann wollten Großanleger ihre Mittel schneller abziehen, als die Fonds Immobilien verkaufen konnten. Dumm gelaufen, könnte man sagen. Viele Fonds bekamen dann nämlich Liquiditätsprobleme. Und das führte wiederum zur Schließung und Abwicklung mehrerer Fonds. Das hatte erhebliche Verluste für etliche Anleger zur Folge. Die OIFs waren sozusagen Opfer ihres Erfolgs und die Anleger anschließend dann auch. Ja, die Folge waren neue Regelungen für Haltefristen und die Rückgabe von offenen Immobilienfonds, die 2013 erlassen wurden. Kannst du sagen, wie die lauten, Stefan?
Ja, ich versuche das mal zu beschreiben. Also Fonds, die im Juli 2013 und auch später gekauft wurden, dort ist erst eine Rückgabe möglich, wenn eine einjährige Rückgabeankündigungsfrist erfolgt ist. Ab Kaufzeitpunkt ist eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten einzuhalten. Also machen wir das so, versuchen wir es mal ein bisschen plastischer zu machen. Man kauft im Juli 2013 einen Fonds und kann dann unmittelbar am nächsten Tag ankündigen, dass man diesen Fonds zurückgeben möchte. Dann kann man ihn erst im Juli 2015 zurückgehen. Also ein Jahr Ankündigung und mindestens 24 Monate Haltbarkeit. Dazu gibt es noch eine weitere Einschränkung. Wenn die Fonds vor Juli 2013 gekauft wurden, dürfen pro Haushalt 30.000 Euro zurückgegeben werden. Wer mehr zurückgeben will, muss auch 12 Monate vorher kündigen. Klingt alles relativ kompliziert, ist aber, wenn man das einmal durchdacht hat, gar nicht so kompliziert. Die meisten offenen Immobilienfonds übrigens, die heute in Depots von Privatanlegern sind, sind laut der Fondsgesellschaften inzwischen nach neuem Recht aufgelegt, also nicht mehr das alte Recht. Ganz raus ist man mit den Kündigungsfristen, wenn man über die Börse verkauft. Wie gesagt, das geht, aber es ist immer mit Abschlägen verbunden.
Erlaub mir noch mal eine kurze Nachfrage, Stefanie. Du hast gerade gesagt, pro Haushalt 30.000 Euro oder meinst du pro Halbjahr?
Ich meine natürlich pro Halbjahr. Danke für die Korrektur, pro Person, pro Anleger. Wichtig, das im Kopf zu behalten. Ralf, wie beeinflussen denn diese regulatorischen Änderungen jetzt die Attraktivität von offenen Immobilienfonds? Ist der Markt eingebrochen?
Ja, wie immer. Es gibt Vor- und Nachteile. Die neuen Halte- und Kündigungsfristen erhöhen natürlich die Stabilität der Fonds, machen sie andererseits aber auch weniger flexibel. Und das kann die Attraktivität gerade für kurzfristig orientierte Anleger verringern, während langfristig orientierte Anleger von der erhöhten Stabilität profitieren können. Also eine Münze mit zwei Seiten. Wie viel des eigenen Privatvermögens sollte man denn in offene Immobilienfonds investieren? Was meinst du, Stefanie?
Auch das ist natürlich wieder schwierig mit einer pauschalen Antwort. Es hängt vom individuellen Risikoprofil, dem Anlagehorizont, dem bestehenden Portfolio und auch den finanziellen Zielen ab. Allgemein wird empfohlen, nicht mehr als 10-20% des Gesamtportfolios in eine einzelne Anlageklasse zu investieren. Und das heißt, alle, die ein Eigenheim besitzen, haben in der Regel ihren Immobilienanteil bereits verwirkt, in Anführungszeichen. Also haben genug Immobilien im Portfolio. Alle, die keine Immobilie haben, sollten über ein Investment in Immobilienfonds oder andere Immobilienanlagen nachdenken. Ralf, lass uns noch über die aktuelle Marktsituation sprechen. Wie sieht denn deine Renditeerwartung für dieses Jahr aus?
Ja, meine, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe mich natürlich dazu belesen. Die Renditeerwartungen für 2024, die sind eher gedämpft. Die durchschnittliche Einjahresperformance, die liegt aktuell bei etwa 0,5% nach Spannweite von -12 bis +3%. Und negative Wertänderungsrenditen, das belastet natürlich die Gesamtrendite eines Fonds spürbar. Aber die Ausschüttungsrendite bleibt aufgrund der stabilen Mietmärkte doch relativ hoch. Also durchwachsenes Bild. Stefanie, was sollten Privatanleger tun, um ihre Investitionen in offene Immobilienfonds zu optimieren?
Also Privatanleger sollten auf keinen Fall nur in einen einzigen Fonds investieren. Es ist auch ratsam, regelmäßig die Performance der Fonds zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Beim letzten Mal haben wir uns ganz stark mit Steuern auseinandergesetzt. Wie sieht es bei offenen Immobilienfonds mit steuerlichen Aspekten aus?
Ja, die Erträge aus Immobilienfonds sind in der Regel steuerpflichtig. Jedoch gibt es je nach Fondstyp unterschiedliche Teilfreistellungen. Das heißt, man muss sich da leider von Fall zu Fall informieren. Stefanie, was sind deine abschließenden Gedanken zu unseren OIFs heute, zu den offenen Immobilienfonds?
Also diese Klasse eignet sich gut für Anleger, die keine selbstbenutzten Wohnimmobilien besitzen oder vermieteten Wohnimmobilien und die eine gewisse Liquidität und regelmäßige Erträge suchen, aber die auch bereit sind und in der Lage, sich mit den Risiken auseinanderzusetzen. Ralf, welche Herausforderungen siehst du für die offenen Immobilienfonds in den nächsten Jahren?
Eine der größten Herausforderungen wird sicherlich die Anpassung an die sich wandelnden Marktbedingungen sein. Steigende Zinsen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch nach dem Zinsdip, was bei der Inflation nochmal anziehen wird, und das hat ja Auswirkungen auch auf den Zinsmarkt, dann veränderte Nutzungsgewohnheiten, ja, haben wir schon besprochen, von Immobilien. Der zunehmende Wettbewerb durch alternative Anlageformen, das wird die Fondsmanager schon vor neue Herausforderungen stellen. Also es ist aus meiner Sicht keine Anlageform, die man sich einfach so ins Depot legt und sich dann schlafen legen kann. Man muss schon aufpassen. Ja, dann wie immer noch zum Abschluss der Anlagetipp der Woche, Stefanie. Welchen hast du diesmal mitgebracht?
Ja, ich bleibe beim Thema Immobilien und zwar würde ich zu REIT raten, in Langform Real Estate Investment Trust. Das ist eine Mischform aus Immobilienfonds und Aktie. Die Produkte investieren oder die Gesellschaften investieren in Immobilien, sind aber über die Börse handelbar und damit jederzeit kaufbar und auch verkaufbar. Und es gibt auch REITs, die auf den deutschen Markt fokussieren. Und deshalb, wer also keine Immobilie besitzt, sollte sich überlegen, ob er nicht zu einem solchen Produkt greift, um den Immobilienanteil im Depot zu haben. Ralf, was ist denn dein Tipp für diese Woche?
Ja, ich greife diesmal eine Empfehlung aus unserem Brief Fuchs Kapital zu einem wirklich heißen Anlagethema auf. Es geht nämlich um einen ETF zu künstlicher Intelligenz. Wer da breit gestreut in den ganzen Korb aus Unternehmen mit diesem KI-Bezug investieren möchte, der findet im WisdomTree Artificial Intelligence ETF eine passende Anlagelösung. Das ist ein ETF, der Zugang zu einem Aktienportfolio aus derzeit 71 Einzeltiteln bietet. Und die kommen, wen wundert's, mehrheitlich, also zu über 80% aus den USA, geringer Teil aus Taiwan, Südkorea, Niederlande, Japan, Großbritannien und Deutschland mit 2,5%. Das zeigt leider auch, wie hier international die Gewichte verteilt sind. Aber was ich gut finde an dem Ding, das ETF-Portfolio wird physisch nachgebildet. Die Aktien werden also tatsächlich am Markt erworben. Und Zins- und Dividendenanteile innerhalb des ETF-Portfolios, die werden nicht ausgeschüttet, sondern direkt wieder reinvestiert. Ja, die laufenden Gesamtkosten sind günstig, bewegen sich bei rund 0,4% pro Jahr und weitere Gebühren fallen nicht an.
Das klingt ganz spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das war's mal lieber wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal mit einem Geldtipp zu einem aktuellen Thema. Wir verabschieden uns und beim nächsten Mal werden wir uns mit der immer wahrscheinlicheren Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsident beschäftigen und natürlich mit den Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Tschüss, bis zur nächsten Folge, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.